Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 102 von Alles Coin. Nichts muss. Jetzt muss ich gerade noch mal so ein bisschen in meinen Doc schmulen, ob es wirklich Folge 102 ist, weil ich habe ab der 100 habe ich aufgehört zu zählen. Ich freue mich erst wieder aufs nächste Jubiläum, aber anyways, es ist die Folge 102. Wir haben heute mal wieder eine ganze Menge vor. Ich glaube, wir müssen über den Meme-Coin-Hype sprechen. Wir haben ein, zwei Hörerfragen mit im Gepäck. Aber bevor wir zu den ganzen spaßigen, wilden, verrückten Themen kommen, müssen wir auch ein bisschen Hausaufgaben machen, weil diese Woche gab es ja ein ganz, ganz großes Update, worüber wir ja schon letzte Woche gesprochen haben. Aber das erste große Ethereum-Update seit dem Merge, oder das zweite große, kommt drauf an, ja, ob man jetzt Chapella zählt oder nicht. Anyways, jetzt sei doch nicht so kleinlich. Aber wie ist es verlaufen? Und hallo.
Es ist mal wieder sehr smooth verlaufen. Also da muss man sagen, dass es quasi, diese Updates sind ja quasi immer so Operationen am ablebenden Patienten. Dafür läuft das schon immer sehr gut. Ich glaube, die Blast Layer 2 Blockchain hatte kurz einen Aussetzer. Das würde ich aber jetzt eher bei denen im Team verorten, als, sage ich mal, jetzt irgendwie dem Ethereum Devs zuschreiben. Nee, das lief relativ smooth. Und das Schöne ist, dass das Ganze jetzt halt, glaube ich, knapp 48 Stunden live ist und wir jetzt tatsächlich schon mal so ein bisschen gleich auch auf ein paar Daten schauen können, wie sich denn die Kosten für unterschiedliche Transaktionen auf Layer 2 seitdem verändert haben. Dann nochmal kurz als Recap, wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, dieses Proto-Dank-Sharding-Upgrade, was jetzt eben durchgeführt wird, dient primär dem Zwecke, die Transaktionskosten auf Rollups und Layer 2s zu verringern, dadurch, dass so eine neue Form von Datenspeicher eingeführt wurde, sogenannte Blobs, und somit soll alles quasi günstiger werden. Und das ist ganz interessant zu sehen, also gefühlt, glaube ich, wurde dieses Upgrade lange belächelt, weil also der Konsens im Markt war eher so, ja, doesn't matter, so Ethereum wird irgendwie immer teuer bleiben. Und meine Wahrnehmung war jetzt nach dem Upgrade, dass schon viele überrascht waren und dass du dann irgendwie Transaktionen auf, weiß ich nicht, Base oder Optimism gemacht hast und gesehen hast, okay, das kostet gerade genauso viel wie auf Solana oder, sag ich mal, ähnlicher Ballpark. Und so meine Wahrnehmung war, dass das doch sehr positiv letztendlich aufgenommen wurde. Und so Tweets wie irgendwie, dieses Upgrade ist egal und wird eh nichts verändern, vielleicht gar nicht so gut altern werden.
Das Ding ist halt nur, was mich trotzdem im Ethereum-Netzwerk immer noch ein bisschen stört. Also wir reden ja hier eigentlich nur über die Layer 2s, sprich die Blockchains, die auf Ethereum aufbauen und versuchen dann halt bestimmte Use Cases schneller, günstiger etc. zu machen. Das Ding ist nur, es sind ja immer noch verschiedene Layer 2s. Also du hast halt immer noch das Problem, dass du halt bei Solana ist das Schöne, du gehst in ein Ökosystem rein und du weißt eigentlich, okay, du bist auf der Layer 1 unterwegs und das funktioniert alles super schnell, super günstig. Während du halt bei Ethereum schon immer ein bisschen gucken musst, okay, bin ich jetzt auf der richtigen Layer 2? Ist die wiederum kompatibel mit der App, mit der ich interagieren möchte? Oder dann bist du zwar im Ethereum-Ökosystem, aber du bist halt, die eine App, die du benutzen willst, funktioniert halt auf Arbitrum, die andere funktioniert dann auf Optimism. Ich konstruiere irgendwelche Cases, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt trotzdem immer noch, glaube ich, ein systematischer Nachteil gegenüber Solana.
Genau, es sind zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist quasi jetzt erstmal grundsätzlich Transaktionskosten. Das andere ist so ein bisschen diese Fragmentierung von Liquidität, von der User Experience, dass du irgendwie dich vielleicht am Ende des Tages dann doch irgendwie über mehrere Ökosysteme hinweg entscheiden musst und irgendwie bridgen musst und so weiter. Da glaube ich, dass wir, und das war ja witzigerweise, also als Optimism gestartet ist, hatten die so eine ganz starke Kampagne, so hier, lass dich hier nieder, also quasi wir sind dein Zuhause, deine Layer 2. Und damals wurde das, glaube ich, stark belächelt, weil immer alle gesagt haben, ja, wieso, denn es gibt doch so viele und ich will doch irgendwie auf allen aktiv sein. Und ich glaube aber eigentlich, dass sie damit recht hatten und ich glaube, dass du eher in Zukunft so deine Homebase irgendwo haben wirst. Ne? Und Homebase, no pun intended, aber könnte die Base-Chain sein, könnte irgendwie Arbitrum sein oder was auch immer. Und darüber hinaus wirst du einfach unterschiedliche Apps nutzen. So ist, also du bist ja irgendwie großer Evo-Fan zum Beispiel, ne? Die haben halt irgendwie mehr oder weniger ihre eigene App-Chain. Und das werden wir, glaube ich, mehr sehen. Das heißt, dass du wirst einfach auf unterschiedliche Apps gehen. Da wird diese ganze Chain-Geschichte, aber so ein bisschen für dich abstrahiert werden. Und dann wirst du, glaube ich, so deine ein, zwei Homebases haben, wo du irgendwie aktiv bist. Und ich glaube, das wird sich darüber lösen, dass du gar nicht so viel irgendwie zwischen den Chains hinweg bridgen wirst. Was dann aber wieder eigentlich so ein bisschen das Gegenargument ist gegen diese Rollup-Roadmap, wo man sagt, hey, ist doch egal, auf welchem, dass wir irgendwie so viele Rollups haben, die können alle miteinander kommunizieren, du kannst bridgen und so weiter. Ich glaube schon, dass diese Monolithic Chain-Architektur, also sowas wie in Solana, wo du quasi eine Datenbankstruktur hast oder eine Chain hast, letztendlich, auf der du irgendwie alles machen kannst, das hat schon ganz klar seine Vorzüge. Wir können später noch dazu sprechen, Solana, Base und ein paar andere Sachen, wollte ich ja mal so ein bisschen meinen Take drauf geben. Aber das ist auf jeden Fall neben den Kosten ist das auf jeden Fall ein relevanter Punkt.
Aber entwickeln wir uns, also gerade dieses eine Szenario, was du gerade skizziert hast, entwickeln wir uns damit nicht eigentlich wieder so ein bisschen in Richtung traditionelle Bankenwelt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, aktuell ist es so, okay, ich habe mein Bankkonto und ich kann damit erstmal überall im täglichen Leben bezahlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien traden will, dann muss ich halt mein Geld irgendwie auf Interactive Brokers, Trade Republic oder was weiß ich überweisen und dann bin ich in diesem geschlossenen Ökosystem und dann kann ich da ganz viel machen. Aber ich kann halt nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt meine Aktien und meine Kohle weg und nutze sofort einen anderen Anbieter. Also in der Theorie geht das natürlich auch, aber es ist halt deutlich komplizierter. Und wenn wir jetzt halt dieses so sehr aufgeklatterte Ökosystem haben, wo dann halt ich, weiß ich nicht, sehr viel auf Optimism machen kann und was weiß ich. Und dazwischen bin ich halt total flexibel. Aber ein großer Vorteil dieser Dezentralität der Web3-Welt war ja eigentlich, ich habe eine Wallet und im Endeffekt ist es ein Klick, mich mit unterschiedlichen D-Apps zu connecten und ich kann sofort immer alles machen. In dem Augenblick, wo ich aber halt in diesen Roll-Up-Welten gefangen bin.
Ja, du bist ja nicht gefangen. Du kannst ja trotzdem andere Sachen machen, aber es ist halt einfacher, dann trotzdem auf deinem Ökosystem zu bleiben. Also du bist ja nicht gefangen. Also der Unterschied ist ja, du kannst ja trotzdem, also wenn du jetzt heute, weiß nicht, du bist irgendwie, ich weiß nicht, was dein guter Vergleich ist, aber du bist in irgendeiner Bankeninfrastruktur, dann kannst du ja gar nicht von dir aus selber, also ich meine, ich weiß nicht, was jetzt da der beste Vergleich ist, aber du bist letztendlich dahingehend limitiert, was die Bank dir anbietet an Services, um irgendwie in andere Infrastrukturen rein mit anderen Strukturen zu kommunizieren oder irgendwelche Überweisungen zu tätigen. Das, was dir halt angeboten wird. Hier hast du ja die Flexibilität, dass du letztendlich trotzdem alles machen kannst, worauf du Lust hast. Aber es gibt halt gewisse Nachteile im Sinne von irgendwie Kosten, vielleicht User Experience, die du dann in Kauf nimmst, wenn du das halt so machen möchtest. Und es wird immer einfacher sein, in einem Ökosystem zu bleiben, das ist ganz klar. Aber die Option dazu hast du auf jeden Fall.
Ich träume immer noch von so einer Unified-Kryptowelt, weißt du, wo ich einfach wirklich sage, ich habe ein Interface, ich habe eine Wallet und dann kann ich damit irgendwie schön durchs komplette Web 3 navigieren und ich muss mir keine Gedanken machen. Deshalb bin ich ja auch so ein Fan von Intent-Based Trading, weißt du, wo ich im Endeffekt, ich sage nur, ich will das und wie das passiert, ist mir scheißegal. Deshalb bitte macht euch Gedanken, alle, die hier zuhören, und baut mir das. Vielen Dank. An dieser Stelle trotzdem noch ein anderer Punkt. Du hattest neben diesem Punkt des Dunkin-Updates, du wolltest noch Zahlen präsentieren.
Genau.
Machst du das noch? Oder?
Okay. Würde ich gerne.
Okay, dann mach. Ich wollte schon überleiten zu dem, was du da noch eingetickert hast, aber dann bitte mach jetzt hier die Professor Nagel-Zahlenvorlesung. Wie ist die Woche verlaufen?
Genau, also was wir sehen jetzt, ich habe hier eine Website aufgemacht, die wir auch bei uns in der Gruppe geteilt haben, gasfees.io, werden wir verlinken, wo jemand mal so ein bisschen aufgeführt hat, wie die für unterschiedliche Transaktionstypen, also hier steht irgendwie Uniswap, Swap, USDC-Transfer, ETH-Transfer und so weiter, siehst du jetzt, was für durchschnittliche Gasfees hier in den letzten 24 Stunden gekostet haben. Ja, wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, dann sieht man schon, dass das einfach massiv runtergegangen ist. Also auf Base zum Beispiel kostet mich jetzt irgendwie ein Uniswap, also eine Tauschtransaktion auf Uniswap, kostet mich irgendwie in den letzten 24 Stunden im Schnitt 0,2 Cent. Ein ETH-Transfer 0,05 Cent. Auf Optimism schaut es relativ ähnlich aus. Auf Arbitrum ist noch ein bisschen höher. Das liegt, also wir nehmen hier Freitagvormittag auf. Wenn ihr die Folge hört, sind die Kosten da vielleicht auch schon geringer. Das liegt daran, dass die ein bisschen später dieses Upgrade umgesetzt haben, letztendlich auf ihrer Seite. Da bist du jetzt aktuell ja noch bei 50 Cent und irgendwie 25 Cent für so einen USDC-Transfer. Aber ich gehe davon aus, dass das auch erstmal runtergehen wird. Und das ist ganz interessant, weil das sind natürlich schon Kosten, die jetzt irgendwie sehr konkurrenzfähig zu einer Solana oder irgendwie anderen Blockchains sind. Es ist davon auszugehen, dass die auch wieder ein bisschen ansteigen werden, weil dieses Blob-System, also dieser neue Datenspeicher, der hat quasi eine gewisse Kapazität und er hat so eine gewisse Target an Daten, die von den Layer 2s auf Ethereum gespeichert werden sollen. Wenn jetzt die Nachfrage auf Layer 2 Blockchain sehr hoch ist, dann wird dieses Target quasi auch übertroffen und das wiederum führt dann auch zu der erhöhten Gas Fees. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwie 0,2 Cent oder sowas kontinuierlich als Gas Fees auf Layer 2 sehen werden, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir irgendwie so, ja, weiß ich nicht, 1 bis 5 Cent Beträge haben werden, was meiner Meinung nach aber kein großes Problem ist. Also wenn ich jetzt aus einer Nutzerperspektive denke, ist es für mich relevant, ob ich 1 Cent zahle oder 0,1 Cent oder 0,01 Cent auf Solana?
Das kommt halt darauf an, ob du so ein klassischer Buy-and-Holder bist, der halt einmal im Jahr eine Transaktion machst, oder ob du hier so ein Heavy-Degen bist, der 4.000 Mal in einer Minute tradet.
Aber kein Degen tradet 4.000 Mal in der Minute, das sind dann eher Market-Maker oder sowas. Also für die wiederum ist es relevant. Für die ist es auf jeden Fall relevant, aber der durchschnittliche Nutzer, auch wenn du Hardcore Memecoin-Trader bist, dann machst du vielleicht irgendwie 100 Transaktionen die Woche oder 200, das ist schon richtig viel, ne? Und das wäre dann ein Unterschied von irgendwie $1-2. Also ich glaube nicht, dass es aus einer durchschnittlichen User-Perspektive deine Präferenz für eine Chain maximal beeinflusst, ob du 1 Cent oder 0,1 Cent bezahlst. Ich glaube, es gibt da irgendwo so einen Threshold, wahrscheinlich liegt da irgendwo bei 5 bis 10 Cent, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so vom Gefühl und auch so vom durchschnittlichen Invest, den viele Leute machen, dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo du sagst, okay, 10 Cent finde ich jetzt irgendwie blöd, wenn ich einfach für $5 irgendeinen Memecoin kaufen will, dann vielleicht 10 Cent fühlt sich dann irgendwie schon viel an, aber ich glaube, so diese, ja, 1-2 Cent Größe wäre meine Vermutung, das wird, also wir können da nur spekulieren, das werden wir in Zukunft sehen, aber meine Vermutung wäre, dass das schon passt, so, und dass deshalb dieses Denkund-Upgrade jetzt doch einen größeren Einfluss haben wird, als viele, glaube ich, ursprünglich angenommen haben, weil es einfach die Layer-2-Chains nochmal attraktiver macht.
Aber jetzt hängen ja die Kosten, die ich auf einer Layer 2 bezahle, nicht nur davon ab, was ich halt auf Ethereum bezahlen muss als Layer 2, um da meine Blocks reinzuschleusen, sondern auch, welche Aktivität ich eigentlich auf der Layer 2 als solches habe. Und könnte es jetzt nicht sein, dadurch, dass jetzt diese ganzen Layer 2s viel, viel günstiger werden, dass jetzt einfach viel mehr Aktivität auf den Layer 2s auch ist, weil die Leute jetzt auch sagen, geil, kostet nur noch 2 Cent, jetzt fange ich mal an zu spammen. Gleiches Problem, was wir halt auch bei Solana sehen, dass dadurch denn die Kosten sich wieder viel, viel höher einpendeln.
Ja, genau. Also das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen meinte. Also ich glaube nicht, dass die auf diesem ganz, ganz niedrigen Level bleiben werden. Ich glaube, das wird sich irgendwo einpendeln. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas zwischen 1 Cent und vielleicht 5 bis 10 Cent, dann, wenn du wirklich irgendwie krassen Hype hast, vielleicht sogar 20 Cent. Das wäre dann auch so ungefähr diese 10x Reduction, von der wir immer gesprochen haben, weil bisher war es so, wenn du wirklich irgendwie, wenn viel los warst, dann hast du irgendwie, glaube ich, auf Arbitrum hast du dann schon so deine $2 bis $5 auch pro Transaktion bezahlt. Wenn ich mich recht erinnere. Also man wird sehen. Diese Upgrades sind ja jetzt auch nicht abgeschlossen. Also es gibt ja, wird ja weitere Sachen in Zukunft geben, die daran arbeiten, dass die Transaktionskosten günstiger werden. Aber ich glaube schon, dass das ein ziemlich großer Schritt vorwärts ist. Und wir werden sehen. Also wir werden sehen, ob das nachhaltig ist, ob das jetzt so ein Effekt ist und wenn das jetzt mal wirklich alles anläuft, dass wir dann doch wieder irgendwo bei zu hohen Kosten landen. Aber meine Vermutung wäre, solange das alles im Durchschnitt unter 5 Cent ist nur Bauchgefühl, ne? Solange es jetzt im Durchschnitt irgendwie unter 5 Cent ist, ist das für einen Großteil der User, glaube ich, fein.
Finde ich klasse. Tolles Segment sollten wir einführen. Fühle Krypto mit Julius Nagel. hat man so das allgemeine Gebührenbarometer. Du bist so der Wetterfrosch der Kryptowelt. Finde ich klasse. Nichtsdestotrotz, jetzt trotzdem die Überleitung, die ich eigentlich eben schon machen wollte. Du hast dahinter noch getickert, so Weg frei für Base, was im Endeffekt die Layer 2 von Coinbase ist. Wieso hast du gerade jetzt das damit eingetickert?
Genau, ich glaube, ich habe das ja hier schon mal, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Ich bin relativ zuversichtlich, dass Coinbase ihre eigene Blockchain sehr nativ integrieren wird in die Produkte und somit quasi ihrer Userbase es sehr einfach ermöglichen wird, auf der Base-Blockchain auch irgendwie Transaktionen zu tätigen oder da irgendwie aktiv zu sein. Und da bis wiederum, glaube ich, sind halt diese Transaktionskosten sehr relevant, weil das ist wahrscheinlich für viele Leute dann schon halt irgendwie so ein Kriterium. Man sagt, okay, kostet mich das jetzt irgendwie hier ein paar Cent, um hier irgendwie mal Sachen auszuprobieren, oder kostet mich das direkt irgendwie $5 bis $10, wenn ich hier mal ein paar Transaktionen machen möchte? Und deshalb, genau, war das, ist das so mein, habe ich gesagt, wegfrei für Base, weil ich glaube, das war so der einer der letzten großen Roadblocker oder Roadblocks, die es gab, bevor sie das jetzt richtig pushen können. Und ja, deshalb, ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass sie da was Cooles machen werden. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, wir werden hier auch irgendein Announcement irgendwann hören bezüglich dem Gerichtsverfahren zwischen der SEC und Coinbase. Ist die Frage, wann sie damit rauskommen. Es gab jetzt auch Spekulationen, wieder vermehrt Spekulationen darüber, ob Base einen eigenen Token launchen wird in Zukunft. Das wurde ja, oder haben wir auch, glaube ich, lange hier ausgeschlossen, dass wir gesagt haben, okay, na, Coinbase wird einen Teufel tun, um quasi einen Token auf ihrer Blockchain launchen, wenn sie eh schon diese ganzen Gerichtsverfahren und sonstige Probleme an der Backe haben. Da, glaube ich, ist so, auch das Sentiment hat sich ein bisschen geschiftet und ich weiß nicht, wie sie es am Ende machen.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das ausgeschlossen hätte, aber ich glaube dir jetzt erstmal an der Stelle.
Also ich kann mich daran erinnern, dass alle mal gesagt haben, da wird es auf gar keinen Fall einen Token geben. Und jetzt aktuell, glaube ich, sind die Leute ein bisschen zuversichtlicher, wie man das dann genau macht, ob man quasi sagt, okay, das ist quasi ein Spin-off und na, das hat irgendwie mit Coinbase, der börsengelisteten US-Unternehmen, nichts mehr zu tun in dem Sinne. Und deshalb kann dieser Spin-off dann irgendwie auch einen eigenen Token haben und so weiter. Das weiß ich noch nicht, aber gibt vermehrt Spekulationen drum. Und deshalb, das war so mein, was ich damit meinte, der Weg frei ist für Base.
Also ich glaube ehrlicherweise, dass das nicht so der krasse Gamechanger sein wird. Also ich glaube auch, dass die Base-Chain unglaublich gut positioniert ist oder Coinbase mit der Base-Chain unglaublich positioniert ist, weil sie halt irgendwie eine riesen Userbase haben, weil sie halt irgendwie so der erste Anlaufpunkt für viele Leute sind, die ersten Berührungspunkte mit Krypto haben. Da im Übrigen auch total bekloppt von uns. Ne? Wir haben jetzt gerade den Mega-Krypto-Hype-Cycle. Wir kriegen so viele neue Hörer wie lange nicht mehr und wir fangen jetzt erstmal mit super technischen Themen an. Die Leute, die zum ersten Mal rein, dann würden wahrscheinlich auch sagen, das sind Vollidioten. Aber ich kann euch versprechen, bleibt dran. Das wird noch sehr unterhaltsam. Das nur als kleiner Einschub. Trotzdem glaube ich bei der Base Chain, also wie gesagt, ich sehe all diese positiven Cases, dass sie super positioniert sind. Ich glaube allerdings, wer auf Coinbase geht und 3, 4, 5% Gebühren teilweise zahlt, um halt überhaupt das erste Mal Krypto zu kaufen, den wird es auch ehrlicherweise nicht jucken, dass du dann auf der Base-Chain nochmal 3,50 Euro bezahlen musst. Also ich glaube, da ist der Unterschied halt einfach jetzt nicht groß genug. Also dafür waren die Gebühren vorher auch nicht groß genug, als dass ich sage, boah, krasser Game-Changer. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist interessant. Also die Gebühren sind tatsächlich sehr hoch. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch so im Hinterkopf, und vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Recency-Bias, ich habe noch im Hinterkopf, was 2021 Binance mit ihrer BNB-Chain abgezogen haben, wo es einfach quasi ein Ökosystem komplett aus dem Boden gestampft wurde und Binance das einfach hart incentiviert hat, dass man auch auf der BNB-Chain dann entsprechend aktiv wird. Und ich schon von ein paar Leuten damals so ein bisschen wahrgenommen habe, die hatten irgendwie ein Binance-Konto und wollten dann aber irgendwie auch neue Tokens kaufen. Ne? Also im vollen Bullenmarkt kommen natürlich auch irgendwie alle naslang, werden neue Tokens gelauncht. Die konnte man auf Binance noch nicht kaufen, weil die dort eben noch nicht gelistet wurden. Und diese Parallele sehe ich sehr stark bei Coinbase übrigens. Und dann ist man auf PancakeSwap gegangen und hat die dort gekauft. Und Coinbase wird, glaube ich, nach wie vor sehr restriktiv sein, was irgendwie neue Listings von Tokens angeht, weil das ist ja, da machen sie sich super angreifbar von der SEC her. Das heißt, da werden sie vorsichtig sein. Aber was sie natürlich machen können, und wir kommen gleich zu deiner Hausaufgabe auch, ist zu sagen, hey, du hast hier eine super Wallet, du kannst hier auf der Base-Chain alles ausprobieren und nutzen, wie du lustig bist. Und dann gehst du halt auf Aerodrome oder auf irgendeine Decentralized Exchange auf der Base-Blockchain und kaufst halt dort deine Tokens. Weißt du, das ist so ein bisschen der Cover-Your-Ass-Move und sagen, hey, mit uns hat das nichts zu tun, aber wir machen es dir halt sehr einfach, diesen Schritt zu gehen. Das ist quasi das, was Binance im letzten Cycle gemacht hat und hat extrem gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Und das ist so, glaube ich, mein Teil von meinem positiven Ausblick auf diese Base-Blockchain.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob die SEC das so durchgehen lässt. Also, weil aktuell ist es ja noch so, dass, glaube ich, bei der Base-Chain hattest du ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass Coinbase den Sequencer laufen lässt. Also, da halt quasi die Blockchain als solches jetzt nicht wirklich dezentral ist. Und bestimmt gibt es irgendwelche Juristen, die daraus wiederum einen Strick drehen und sagen, ja, Moment mal, also es ist ja schön und gut, dass es hier angeblich Blockchain ist, aber ganz ehrlich, der Bums gehört euch und ihr seid ein bisschen verantwortlich dafür, was da drauf wiederum passiert. Also, mitgehangen, mitgefangen. Ich bin sehr gespannt, wie die ganze Nummer ausgeht, aber ich drücke den Jungs und Mädels bei Coinbase die Daumen. Wie gesagt, ich finde es auch ein cooles Produkt. Und wie gesagt, ich habe diese Woche, du hattest es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ja auch Hausaufgaben in Richtung Coinbase aufgehabt. Und zwar hattest du mir in der letzten Folge schon angeteasert, dass du mir einen Link schicken wirst, wo Coinbase sich halt ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, das Onboarding in die Web3-Welt etwas einfacher für User zu gestalten. Weil aktuell, also ich meine, ich habe das selbst durchgemacht, vor knapp 2 Jahren, wo wir diesen Podcast hier gestartet haben, da hattest du gesagt, wir schaffen dir jetzt mal ein Krypto-Setup und du sollst jetzt mal eine MetaMask-Wallet anlegen und dann ist es halt irgendwie ein sehr tedious Prozess, überhaupt irgendwie so ein Konto zu eröffnen, sich so eine Seed-Phrase zu merken, etc. Da musst du da irgendwie Coins inbridgen, etc. Und du meintest, naja, jetzt gibt's hier aber irgendwie eine ganz tolle neue Smart-Wallet-Lösung. Ich schicke dir meinen Link und du sollst mal ausprobieren. Ich muss sagen, dieser Link hat mich einfach nur fucking verwirrt, weil ich glaube, entweder warst du geistig umnachtet oder ich, wo wir das, oder wir haben aneinander vorbeigequatscht, weil im Grunde genommen scheint dieses Produkt vor allem für Entwickler zu sein. Also im Grunde genommen bietet Coinbase halt Entwicklern jetzt die Möglichkeit, innerhalb ihrer D-Apps Kunden es so einfach wie möglich zu machen, dass die für ihre D-Apps eigene Wallets kreieren können und du das halt mit Web2-Authentifikation machen kannst. Also du halt nicht diesen gewöhnlichen Prozess durchlaufen musst, sondern du gibst halt deine E-Mail an, kriegst einen Verification-Link, da klickst du dann halt drauf und zack, du hast eine Non-Custodial Wallet erstellt innerhalb deiner D-App, die du aber auch außerhalb dieser D-App wiederum benutzen kannst. Und das ist halt im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, deshalb war die Hausaufgabe in der Hinsicht für mich ein ziemlicher Nothing-Burger. Also I don't know, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht und ich lasse mich da gerne ans Besseren korrigieren. Aber im Grunde genommen ist es halt eine Entwicklungsumgebung oder halt ein Tool für Entwickler, um das Onboarding in ihre Apps so einfach wie möglich zu machen. Und ich habe dann ein bisschen Research gemacht, ob es irgendwas gibt, wo ich das ausprobieren kann und habe dann gesehen, dass Lyra heißt, glaube ich, das ist eine Perpetual Exchange oder Options Exchange dezentral, dass die diesen Onboarding-Prozess schon benutzen. Habt es dann einmal durchlaufen, funktioniert da ehrlicherweise genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich muss aber sagen, so richtig viel geiler und einfacher fand ich den Userflow jetzt auch nicht, als zum Beispiel bei MetaMask. Also der Prozess ist halt wirklich genauso. Du kannst halt ein Google Sign-In machen. Okay, das ist cool. Also du musst nicht mal deine E-Mail-Adresse oder sowas eingeben, aber du musst dann trotzdem ein neues Passwort. Also es ist nicht einfach Sign-In with Google, sondern ja, du musst die E-Mail-Adresse nicht eingeben, aber im nächsten Schritt musst du trotzdem ein Passwort für deine Wallet vergeben. Mhm. Und auch dann im nächsten Schritt kriegst du sofort deinen Wallet-Key ausgespuckt, den du dann halt auch irgendwo niederschreiben musst. Und wo ich mir so denke, ob ich mir jetzt eine Zeichenkette von 24 Zeichen oder 12 Wörter merken muss, ist mir im Grunde genommen gehuppt wie gesprungen. Ich werde halt trotzdem, also ich habe trotzdem so dieses Gefühl, okay, ich mache hier was, wenn ich irgendwas in diesem Schritt irgendwas verkacke, komme ich da nie wieder ran. So, weißt du? Und deshalb fand ich es jetzt, also ich glaube, der Prozess, überhaupt eine Wallet-Erstellung so einfach wie möglich zu machen, da denke ich mir so, nee, ich glaube nicht, dass es das Problem ist, was wir wirklich haben. Also ich glaube, das Problem, wenn die Leute können schon einmal diesen ganz normalen Wallet-Erstellungsprozess durchmachen. Ich glaube, das eigentliche Problem haben wir, dass es halt, du alle 5 Sekunden irgendwelche Transaktionen unterschreiben musst, dass du alle 5 Sekunden irgendwie gucken musst, dass du auf der richtigen Blockchain unterwegs bist. Und davon muss halt viel mehr abstrahiert werden. Ja. Und das funktioniert natürlich, wenn du dezidierte Wallet-Apps hast in der jeweiligen Applikation, so wie es zum Beispiel bei Aevo und Hyperliquid ist. Aber ich glaube, das ist der real Game-Changer. Und maybe wird Coinbase da halt diese Lösung für bieten. Ich habe jetzt aber noch nicht den krassen Benefit gesehen in meinem ersten Versuch damit.
Was mir auch noch ein absolutes Rätsel ist, dass noch nicht alle Apps umgestellt haben und dir die entweder die Gaskosten sponsern oder dir die Gaskosten abstrahieren, im Sinne von, es wird in der Währung, die du halt gerade dort auf deiner Wallet liegen hast, bezahlt. Ja, also es gibt immer noch, wir hatten diese Woche auch, glaube ich, wieder bei uns in der Gruppe, in der Community so einen Fall, es gibt immer noch dieses Thema, dass du auf irgendeiner Blockchain bist. Ich glaube, da ging es um Polygon und jemand hat jetzt irgendwie USDC auf Polygon liegen, aber hat keine Matic mehr. Und du musst Transaktionsgebühren auf Polygon werden im Matic bezahlt. Das ist ja schön und gut, nur ich würde erwarten, dass wenn ich auf irgendeiner Decentralized App bin, dass das bitte für mich übernommen wird. Also rechne die Transaktionskosten ab, wie du sie gerne abrechnest. I don't really care. Aber am Ende des Tages zahle ich halt mit dem, was ich gerade da habe. Und das muss irgendwie im Hintergrund ablaufen. Und das sind schon, und das kann man heute schon umsetzen. Also es gibt Lösungen dafür. Also da, glaube ich, werden sich viele Entwickler und Apps umschauen, die da jetzt nicht nachziehen. Weil ich glaube, also diese User Experience, die wird nicht mehr so lange akzeptiert werden. Also diese wirklich, dass du da irgendwie selber Sachen von A nach B rumbridgen musst und irgendwie dir Gedanken machen musst, habe ich jetzt irgendwie den Coin, um die Gas-Fees zu bezahlen? Ich glaube, da wird es einen gewissen Standard geben, so einen Convenience-Faktor. Und wer den nicht erfüllt, der wird, glaube ich, der wird es richtig schwer haben in Zukunft.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, das Versprechen wiederum von dieser Smart Wallet ist, dass man das auch super einfach anbieten kann. Ich habe es jetzt halt bei diesem Lyra, ich habe ehrlicherweise nicht mal darüber getradet. Also ich habe es mir ein bisschen angeguckt, aber ich hätte dann depositen müssen und da waren dann aber trotzdem irgendwie Gebühren, obwohl es hieß, es ist gebührenfrei. Ich habe es alles nicht verstanden. Also es war noch nicht diese Experience, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, ich kann mich irgendwo einloggen und kann dann anfangen zu traden und meine Funds sind sofort da und was weiß ich. Also, aber genau das, was du sagst. Und das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich irgendwas tauschen wollte und die Währung, die ich halt tauschen wollte. Also du willst zum Beispiel von einer Blockchain runter und du hast nur diese eine Währung dort, aber du brauchst noch eine andere Währung, um deine Transaktionskosten zu bezahlen, ist halt komplett Banane, weil du dann im Zweifel halt irgendwie so Full Circle gehen musst, weil du noch irgendwo anders Funds liegen hast und dass du die dann darüber bekommst. Das ist schlimm. Es ist schlimm. Wir haben es nicht leicht, trotz Bullenmarkt. Gut, aber ich glaube, dann können wir, sag ich mal, die fachlichen Themen an dieser Stelle abschließen und zu dem kommen, was mich eigentlich die ganze fucking Woche schon beschäftigt. Und zwar hast du, glaube ich, auch in der Telegram-Gruppe gepostet von wegen Meme to Existence. Und du hast auch, also generell hatte ich das Gefühl, dass diese Woche, dass die Kryptowelt im Zeichen der Meme stand. Was war los?
Ja, also ich meine, man muss das mittlerweile so ein bisschen einfach annehmen, dass diese Meme-Coins scheinbar diesen Cycle fester Bestandteil des Alltags sind. Also Meme-Coins waren ja 2021 so ein bisschen ein neues Phänomen mit Dogecoin. Dogecoin gab es schon sehr lange, aber wurde irgendwie so ein bisschen immer so als so ein Spaßprojekt auch belächelt, glaube ich, relativ lange. Und durch Elon Musk dann und irgendwie infolge dieser GameStop-Craziness wurde dieses ganze Meme-Stocks-Thema irgendwie auf Meme-Coins dann irgendwie übertragen. Ja, und dann gab es da irgendwie Shiba Inu und sonst was. Aber das waren noch so neue Phänomene. Und mittlerweile ist das schon sehr in der Breite irgendwie angekommen. Und es gibt mittlerweile auch viele Investoren, die irgendwie auf Twitter jetzt den Meme-Coin-Supercycle ausrufen und sagen, das wird quasi, wir haben ja über diesen Artikel damals mit Financial Nihilism und sowas haben wir ja auch gesprochen, dass das einfach jetzt ein fester Bestandteil der ganzen Kryptowelt wird und es ganz normal ist, dass Leute irgendwie Meme-Coins im Portfolio haben und das irgendwie zocken und so weiter. Und das sieht man einfach gerade, also das sieht man gerade massiv im Markt. Also wir hatten ja im Dezember diesen ersten kleinen Meme-Coin-Hype oder größeren Meme-Coin-Hype mit Bonk auf Solana. So und jetzt die letzten Wochen und vor allem eben auch diese Woche das Ganze nochmal gesteigert über Chains hinweg. Auch die Ethereum-Memes mit irgendwie Pepe und so weiter haben, glaube ich, jetzt irgendwie 700-800% die letzten 30 Tage gemacht. Viele kleinere natürlich noch viel, viel mehr. Es gab neue Meme-Coin-Metas, wie jetzt dass irgendwelche Namen falsch geschrieben werden. Also ne, einer der erfolgreichsten Meme-Coins der letzten Wochen oder letzten Tage war Joe Biden, was quasi ein Twist auf Joe Biden ist. Es gab Elizabeth Warren anstatt
Warren.
Es gab
eine ganze Kollektion an Politikern, ne?
Genau, also ja. Alle. Ne, auf Base gab es nicht den Brian Armstrong, sondern den Bruin Armstrong und so weiter. Also was ich damit sagen will, das Ganze ist ein größerer Hype aktuell, als das, glaube ich, jeder vorhergesehen hat. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen auch die Frage stellen, okay, wenn das so ist, dann muss man das, also ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt irgendwie sich mal hinzustellen und sagen, ja, ist alles nur Zockerei, ist alles Quatsch, sondern irgendwo gibt es scheinbar genug Leute, die Interesse daran haben, so zu traden, investieren würde ich es immer noch nicht nennen, und es ist ein größeres kulturelles oder soziales Phänomen auch, ne? Jetzt hatten wir diese Woche diese sehr lustige Meldung, dass eine Gruppe von Investoren $650,000 gepoolt hat, die Las Vegas Sphere, also dieses neue, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, Event-Location in Las Vegas.
Das ist diese Glaskuppel,
diese riesige Kuppel. Die kann man sich mieten, ne? Weil das ist natürlich alles, so LEDs draußen und du kannst halt dann da deine Werbung drauf spielen. Ziemlich teuer. Für eine Woche kostet es halt scheinbar $650,000. Und das Geld soll jetzt dafür verwendet werden, um dort eine Woche das Gesicht von dem Dog with Hat, also Riff, dort drauf zu spielen.
Du musst eine tolle Woche gehabt haben.
Ich finde, also ich finde das alles super, super amüsant. Ich bin da zum Teil auch so ein bisschen investiert. Das ist immer noch ein kleiner Teil meines Portfolios, aber ich glaube, was wichtig ist, also das eine ist, ich finde es witzig, ne? Also ich finde es, das ist ja das, glaube ich, wo ja diese ganze Meme-Culture auch herkommt. Also Memes müssen für mich irgendwo lustig sein. Und wenn es irgendwie Geo Bowden, finde ich ja irgendwie witzig. Genauso wie ich den Dog with Hat witzig fand. Gibt auch viele Meme-Coins, die ich überhaupt nicht witzig finde, die einfach, wo du merkst, das ist irgendwie nur einfach so ein Cash-Grab und die Leute wollen das Ding irgendwie nur nach oben jubeln. Das finde ich super witzig. Man kann darin investieren. Man kann quasi in Social Trends oder Cultural Trends irgendwie rein investieren. Ja, ich weiß, vieles davon ist irgendwie auch Scams und Abzocke und sowas, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, Teil des Phänomens, warum Leute das interessant finden. Und das Ganze ist viel, viel größer, als es sich jeder hätte erträumen lassen in dem aktuellen Cycle. Und scheinbar aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt auch wieder verschwindet. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen akzeptieren. Uns hat noch jemand bei uns in die Telegram-Gruppe reingepostet, dass es scheinbar jetzt in der Zeit, also in der Zeitung der Zeit, die Zeit jetzt auch einen einseitigen Artikel über Memecoins gab, wo auch irgendwie der Dog with Hat erwähnt wurde und dann Disclaimer gab, dass der Autor Whiff-Tokens hält. Fand ich irgendwie auch sehr ehrlich. Also es ist, glaube ich, kommt gerade so ein bisschen im Mainstream an.
Ich muss sagen, ich habe sehr zweigeteilte Gefühle diesbezüglich. Nummer eins, ich finde es erstmal cool. Also erstmal, weil ich halt sage, genau das, was du gerade beschreibst, es ist halt irgendwie, ich will es jetzt nicht kulturelle Revolution nennen, aber irgendwie ist es eine Bewegung. Es ist halt so, die Leute sind nicht mehr so bierernst unterwegs. Man versucht halt irgendwie, es ist eine spannende Technologie und man weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Und die nimmt halt ganz wilde Auswüchse an und manchmal ist es auch einfach nur dämlich. Genauso wie das Internet, glaube ich, die Welt revolutioniert hat, aber am Anfang halt auch für allen möglichen Schwachsinn benutzt wurde. Und das, so ist es ja auch heute noch. Also das Internet, glaube ich, ist eine Technologie, die die Welt verändert hat. Und trotzdem, glaube ich, wird der meiste Traffic im Internet über Pornografie, Glücksspiel oder whatever halt erzeugt. Und deshalb ist es irgendwie fein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, naja, okay, es ist ja mit so einem idealistischen Gedanken ist Krypto ja eigentlich gestartet. Wenn du überlegst, also das White Paper von Satoshi war ja im Endeffekt so, okay, unser finanzielles System ist halt scheiße nach dem Finanzcrash 2007, 2008 und lass mal irgendwie was bauen, was den Menschen gehört, so nach dem Motto. Und jetzt auf einmal ist das meiste, worüber wir reden, Meme-Coins. Und ich verstehe es in beide Richtungen, aber das ist so der erste Gedanke, was für mich so ein kleines Geschmäckle gibt. Und der zweite Gedanke ist halt auch, ich meine, ich bin großer Fan von Freiheit. Ich finde, Leute sollten eigentlich, also solange es im Rahmen unserer Gesetze ist und sie damit niemandem schaden und so weiter, sollte eigentlich jeder sagen können, tun können und so weiter und so fort, was er will. Das Problem ist aber halt, dass wir regulieren halt bestimmte Dinge, weil wir halt sagen, die sind nicht gut für Menschen. So Glücksspiel darfst du halt erst ab 18 machen, etc. pp. Krypto ist halt der fucking wilde Westen. So, du weißt halt, also du hast halt überhaupt gar keine Kontrolle, ob die Leute da halt vielleicht ihre Glücksspielsucht frönen, ihr Haus verzocken, auf der Straße landen, sich danach die Kugel geben, etc. Okay, wer bin ich darüber zu richten, ob jemand irgendwas tun oder lassen darf, was er mit seinem eigenen Geld tut? Aber das, also diesen Gedanken, glaube ich, muss man halt auch einmal fortspinnen, dass da vielleicht auch 30er Jungs und Mädels zocken, die 13-jährige Jungs und Mädels 30er, zocken.
30-jährige auch.
Ja, okay, das stimmt. Aber also weißt du, was ich meine? Und das bringt ja so ein bisschen das Geschmäckle halt rein, neben diesem ganzen, ey, es ist cool, dass wir nicht mehr so bierernst sind.
Genau, also bin ich dafür, dass es da langfristig irgendwie irgendein Regelwerk gibt. Ja, quasi. Aber ich glaube, wie sich das aufteilen wird, ist, dass es quasi, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ich glaube, es wird immer diesen unregulierten Teil geben, weil das ist quasi fester Bestandteil der Blockchain. Ist erstmal permissionless. Ich kann jetzt einfach einen Token launchen. Die Frage ist, wird es ein Regelwerk geben, dass es dann nur gewissen Tokens macht, die vielleicht diesen Regeln folgen und einer größeren Masse an Investoren irgendwie zugänglich wird. Ich glaube, diese Unterscheidung wird es irgendwann geben, weil, wie du schon sagst, es ist, ich meine, ich blende das immer so ein bisschen aus, weil ich halt irgendwie schon so lange in dem Space drin bin und auch die Risiken kenne und auch weiß, okay, es wird, wenn du in 10 Meme-Coins investierst, es wird mindestens 3 Rugbulls geben oder mindestens die Hälfte davon wird auf null gehen. Aber ich glaube, es wird halt nicht immer als das auch beworben, sondern es quasi, es gibt dann irgendwie die Goldgräberstimmung und alle wollen jetzt da irgendwo reinspringen und man sich versieht jetzt irgendwie das Geld weg. Ne? Und deshalb, ich würde schon sagen, dass das quasi Auswüchse sind, die kann man, die sollte man es nicht jedem zumuten oder ohne gewisse Vorwarnungen, Education und sowas. Ich erinnere mich daran, dass ich mein erstes Depot damals aufgemacht habe. Da musste ich irgendwie so einen ewig langen Fragebogen ausfüllen, wie viel Erfahrung ich schon irgendwie mit ETFs und mit sonst was habe. Und ich dachte mir, hey, hör mir auf. Also, das
Digga, ich will zocken.
Nicht mal. Ich wollte irgendwie ETFs kaufen. So. Und ich wollte nicht mal zocken. Aber ich fand das sehr, sehr krass, was da quasi alles abgefragt wurde. Und hier hast du quasi das ganz andere Extrem. Hier kannst du zocken und keiner fragt dich nach irgendwas. Genau, das heißt, wahrscheinlich wird das sich irgendwo einpendeln. Ich habe ja schon mal hier gesagt, dass ich da immer so ein bisschen in zwei Welten lebe. Die eine ist, glaube ich, dass auch, wo ich ein Großteil meines Portfolios allokiere, ist irgendwie eher technologiegetrieben langfristig auf Sachen, auf die ich Überzeugung habe. Aber ich habe trotzdem auch ein kleines Portfolio, wo ich irgendwie dann auch in Meme-Coins reingehe und sonst was. Einfach, weil ich irgendwie so tief in diesem Markt drin stecke, dass es auch blöd wäre, es einfach nicht zu tun. Ich nehme das Ganze aber auch nicht zu ernst. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Gio Boden irgendwie auf 200 Millionen Market Cap, 300 Millionen Market Cap hochgeht, man darf das, also wenn mir jemand sagt, ja, ist das jetzt wirklich 300 Millionen wert? Na, natürlich nicht. Das ist zero wert. Aber alles ist, also es sind so viele Sachen, die irgendwo ein Meme sind. Auch Bitcoin ist irgendwo ein Meme. Ne? Quasi, was ist das wert? Das ist super schwer irgendwo zu greifen. Und deshalb, habe ich zum einen sehr viel Spaß dran. Ich finde das lustig, irgendwie solche neuen Trends zu sehen. Ich finde es umso lustiger, weil ich auch irgendwie da rein investieren kann und glaube ich mittlerweile auch ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wo dann manchmal so Crypto-Twitter halt die Kurse hochjubelt und wo das Ganze hingehen kann. Aber es ist natürlich auch irgendwo gefährlich, wenn man halt zu spät dann diese Trends wahrnimmt, dann auch irgendwie auf den Zug aufspringen möchte und dann, ehe man sich versieht, ist halt das, geht das auch alles wieder runter und geht auch wieder weg. Und es hat gerade schon ein ganz, ganz extremes Ausmaß angenommen. Also Dog with Hat, ne, ich habe das ja irgendwie Anfang Dezember damals gefunden. Das ist jetzt irgendwie bei über drei Dollar mittlerweile gelandet. Wahrscheinlich wird es noch höher gehen. Also das ist eine Sache. Diese Sachen haben keine natürliche Grenze. Ne, es ist halt, Dogecoin war, glaube ich, im letzten Cycle bei wie viel Milliarden Market Cap? 50, 60? Weiß ich gar nicht. Oder vielleicht sogar noch mehr, ich glaube 100, glaube ich. Da gibt es keine natürliche Grenze, da gibt es auch kein Bewertungsmelder oder sonst was, sondern es ist einfach nur Momentum und irgendwie Hype. Und wenn etwas lustig ist und quasi wirklich als Meme auch wahrgenommen wird, dann glaube ich, hat es noch mehr Momentum und noch mehr Hype und so ordne ich halt With gerade ein. Aber man muss sich ganz, ganz bewusst sein, dass diese Sachen auch jederzeit wieder 80-90% droppen können. Und das ist, glaube ich, der große Disclaimer. Deshalb bin ich auch kein guter Meme-Coin-Investor in der Vergangenheit gewesen, weil ich glaube, du wirklich gut bist, wenn du diese Sachen auch einfach laufen lässt. Ne? Also wenn du einfach, dann muss dein Kopf komplett ausschalten. Du musst eigentlich, ich glaube, irgendwer gibt so ein Sprichwort und musst dir selber mit dem Kopf mit der Pfanne gegen den Kopf hauen, so lange, bis du quasi, akzeptierst, dass alles geht. Es gibt keine Regeln, es gibt keinen Mindeststandard an irgendwie Intellekt, den irgend so ein Meme-Coin transportieren muss, sondern je einfacher und je blöder, desto besser im Zweifel. Aber ich bin dann schon immer jemand, der dann auch irgendwie dann, keine Ahnung, 5, 10x dann irgendwie da wieder Geld rausnimmt. Ja, weil ich dann irgendwie doch zu rational über diese Sachen nachdenke. Aber ist auch okay. Ne? Für mich ist das echt ein kleiner Teil des Portfolios und der wächst dann teilweise sehr schnell, sehr groß an und dann muss ich ihn wieder klein reduzieren.
Aber ich muss sagen, also zwei Gedanken noch dazu. Erstens ist natürlich auch so ein bisschen eine Kommerzialisierung von Kultur. Also klar, das ist es halt generell, die Tatsache, dass du halt, also die Musikindustrie macht auch nicht nur Musik, weil der Musik wegen willen, sondern da ist ein riesen Apparat hinter, der damit Geld verdient. Aber das ist halt das Ding, also jetzt gibt's halt so, ich kann mich noch daran erinnern, vor 10, 15 Jahren oder so, da gab's doch diese Flashmobs oder Harlem Shake oder wie auch immer das Ganze hieß, wo die Leute dann so in McDonald's auf einmal angefangen haben zu tanzen. Und da war es halt einfach nur ein witziges Phänomen. Keiner hat damit Kohle gemacht, sondern du hast nur ein bisschen Aufmerksamkeit bedingst. Und wenn man das jetzt mit dem heute vergleicht, ist es genau dasselbe, nur da hast du halt auf einmal deine Chips darauf setzen kannst.
Neue Vorhersage für diesen Cycle. Sämtliche Social-Media-kulturellen Trends werden in Form von Tokens auf diese Trends wird in Form von Token spekuliert werden. Und du wirst Momente haben, wo Superstars wie Drake oder sonst wer Screenshots auf Instagram oder TikTok teilen, wie sie Tokens von gewissen Trends kaufen. Ich glaube, das, was wir, also ich meine das voll ernst, ich glaube, das, was wir gerade sehen mit diesen US-Wahlgeschichten, also dass Leute jetzt in Trump, in Joe Biden, in keine Ahnung, von Gary Gensler gibt es auch irgend so ein Fake noch, dass Leute da rein investieren, das ist der erste Hinweis, in welche Richtung das geht. Ich glaube,
stell dir mal vor, wie absurd es wird, so wenn du US-Wahlen jetzt hast und dann irgendeine Nachrichtensprecherin bierernst einfach fucking vorliest. Stimmungsbarometer, schauen wir mal auf den Trump-Token und den Joe Biden oder whatever. Der ist gerade heute um 20% gefallen. Sieht so aus, als wenn Trump das Rennen doch machen könnte. Was eine absurde Welt, ey.
Ich würde es nicht ausschließen. Und ich glaube, dass wir. Na, also du hast gerade gesagt, irgendwie Harlem Shake, ich meine, es gibt ja ständig irgendwelche Sachen, ne? Es gibt ja immer irgendwelche neuen Tänze, irgendwelche neuen, keine Ahnung, Handshakes, irgendwelche neuen, was weiß ich was, ne? Und das wird alles, glaube ich, in Form von Tokens in diesem Cycle on-chain stattfinden. Und die Frage ist das Problem, was es so ein bisschen gibt, ist, dass es halt nicht, es gibt wahrscheinlich 20 Geo-Boden-Tokens, die gelauncht werden. Und was schwierig ist, so ein bisschen, okay, welcher ist jetzt der Richtige? Oder welcher ist der genug Momentum bekommt? Das ist das Problem. Du wirst immer dieses Risiko haben, dass es letztendlich unkontrolliert ist, dass jeder solche Tokens launchen kann. Aber ich glaube, dass das, was wir jetzt als Meme-Coin-Cycle gerade wahrnehmen, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate noch mal größer hochkochen wird in einer Form von irgendwie Spekulation auf irgendwelche Social Trends über Token.
Aber das ist witzig, weil, also aktuell hast du ja zum Beispiel in der Trading-Szene gibt's ja so bestimmte Richtungen, die du machen kannst. Also du sagst halt zum Beispiel, ja, ich bin, weiß ich nicht, Makro-Trader, weil du halt auf irgendwie makroökonomische Trends setzt. Da gibt's halt Leute, die halt, weiß ich nicht, vor allem auf Special Situations wetten und versuchen irgendwie Merger-Arbitrage zu machen etc. Vielleicht wird's irgendwann so den Investing-Style Social Investing geben. Also in der Hinsicht von wegen, wie werden sich kulturelle Phänomene ausspielen und dass das halt irgendwann vielleicht mal ein Investing-Style wird für Leute, die vielleicht keine Ahnung von Finanzen haben, aber die halt einfach sagen, okay, ich bin gut darin, solche Trends schnell zu erkennen, ja, und solches Momentum früh zu erkennen.
Es war ja, also ich erinnere mich an, als war ich noch an der Uni, haben wir so vor 6, 7, 8 Jahren haben wir so ein Case Study irgendwie gemacht, wie Leute Twitter-Bots geschrieben haben, um News-Headlines und Sentiment besser zu analysieren, um darauf Aktien zu traden. Das wurde dann so ein bisschen eingedämpft durch die Twitter die API zugemacht hat. Und dann gab es ja auch diese ganz berühmten Fälle, wo dann irgendwie von AP die Accounts gehackt wurden und irgendwie es ist ein Flugzeug ins White House gecrashed. So, und da gab es diese ganz bekannten Fälle. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute in Zukunft irgendwelche Fake-Hypes auf Social Media erzeugen, dafür dann eigene Tokens launchen. Das ist dieser wilde Westen. Ich möchte das gar nicht alles gut heißen. Ich glaube, wir haben ja so ein bisschen so eine Büchse der Pandora aufgemacht und jetzt sehen wir, was die Leute damit machen. Ne? Also quasi, das kannst du auch nicht wirklich kontrollieren oder stoppen. Es wird irgendwelche ganz wilden Auswüchse annehmen und man muss, glaube ich, für sich selber entscheiden, möchte ich das alles, finde ich das gut, finde ich das schlecht, finde ich das lustig, finde ich das irgendwie kacke, weil es irgendwie auch viel Abzocke gibt. Möchte ich da partizipieren und wenn ja, in welchem Ausmaß oder möchte ich einfach nur Sideline sein und das zuschauen? Und das ist auch gut. Ich glaube, man muss nur seinen Frieden finden, weil ich glaube, was ich gerade so ein bisschen wahrnehme, ist, dass viele Leute diese Meme-Coins irgendwie so immer belächelt haben. Jetzt geht doch alles durch die Decke. Und jetzt ist gerade so dieses, oh fuck, jetzt muss ich doch noch auf den Zug aufspringen. Und ich glaube, das ist so ein ganz schwieriges Mental State, wo du, wenn du so ein bisschen zwischen den Stühlen stehst. Und so, man muss für sich selber entscheiden, möchte ich das irgendwie alles nur betrachten, nicht investieren, dann ist okay. Dann ist es mir aber auch egal, ob Dogecoin irgendwie auf den Dollar geht oder sonst was. Oder möchte ich investieren, dann sollte man sich auch, glaube ich, ganz klar sagen, okay, mit welchem Teil des Portfolios, was ist da irgendwie meine Strategie, wann nehme ich Gewinne mit. Ja, und so gehe ich eher so ein bisschen an dieses Thema dran.
auch wenn du mir jetzt die perfekte Überleitung zu dieser psychologischen Tortur und wie man damit umgeht auch so ein bisschen gemacht hast, möchte ich trotzdem noch ein, zwei Sachen ergänzen. Und zwar der erste Punkt, also du hattest gerade dieses Twitter-Trading angesprochen. Das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte, also weil das ist jetzt schon sehr quantitativ in der Hinsicht, dass du wirklich versuchst, irgendwie große Mengen einfach um Sentiment. Ich glaube, es wird auch eine Form von Trader geben, die einfach ein gutes Gespür haben. Also so blöd das klingt, aber die halt früh in kulturellen, genauso wie es halt Trend-Scouts bei Mode oder was weiß ich gibt, die halt einfach wissen, nächsten Sommer ist, weiß ich nicht, Türkis in, werden die halt checken, was halt Social Trends sind und sich da frühzeitig positionieren zu können und das eher so eine menschliche Komponente als eine quantitative Komponente hat. Das finde ich halt spannend.
100%.
Und die zweite Sache, über die ich aber auch noch kurz mit dir quatschen wollte, bevor wir zu der Hörerfrage kommen. Du kannst mir nicht erzählen, dass fucking Retail sich nicht für Krypto aktuell interessiert. Also, weil das war ja so deine These in den letzten Folgen. Und guck dir den Meme-Hype an. Und von mir aus sind es Degens, die auch schon von den letzten Cycles mit dabei waren. Aber no way ist die Welt nicht komplett wieder auf Krypto eingeschworen. Also, wenn ich mir das zum Beispiel angucke, du hast gerade das Beispiel gebracht von wegen Drake postet irgendwas. Ich glaube, diese Woche hat er irgendein Video von Michael Saylor gepostet, der gerade die nächste Bitcoin-Anleihe raushaut für irgendwie hunderte Millionen von Dollar. Klar, ist für den Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich glaube, die sind wieder fully invested. Dann gibt es ein ziemlich halbwegs bizarres Video von Elon Musk, wie er auf einer Bühne mit seinem Kind steht und dann halt ein bisschen erzählt, dass er überlegt, Dogecoin als Zahlungsmittel für Teslas anzubieten. Vor allem auch, fand ich mal ganz interessant, wie er dann erklärt hat überhaupt, warum er Dogecoin pumpt. Und dann meinte er, er ist durch eine Tesla-Fabrikhalle gegangen. Seine Mitarbeiter haben zu ihm gesagt, ey, kannst du nicht ein bisschen Dogecoin supporten? Ich find's cool. Dann ist er bei SpaceX durch eine Halle gegangen. Die meinten, kannst du nicht ein bisschen Dogecoin supporten? Ich find's cool. Und dann hat er gesagt, ja, okay, Dogecoin is a people's money. Ihr habt Bitcoin, ich bringe euch Dogecoin, so nach dem Motto. Wo du dann halt auch mal sagen musst, ja, ist cool. Kann man auch als kulturelles Phänomen abtun, aber ist im Endeffekt eine super Influence oder einflussreiche Person, die halt irgendwie auch ein börsennotiertes Unternehmen hat und unter Umständen vielleicht auch seine Macht missbraucht. Also sagt halt, ja okay, wenn Tesla Dogecoin als Zahlungsmittel annimmt, dann wird da vielleicht sogar noch ein Investment-Case draus, obwohl es vielleicht sogar einfach eine Lüge ist. Ne? Das wird dann halt immer schwierig sein. So, jetzt verrenne ich mich hier in meinem Monolog, was ich eigentlich sagen will. Fucking Retail ist da. Die ganze Welt spricht mich drauf an, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in Krypto zu gehen. Ja. Vielleicht sind sie noch nicht investiert, aber die haben alle Kribbeln in den Fingern.
Ja, also ich weiß es nicht. Also vielleicht hätte ich auch, vielleicht bin ich da einfach nicht mittlerweile irgendwie nicht mehr der richtige Indikator für, weil da weiß ich nicht. Also ich nehme es wirklich nicht so wahr. Ne? Also ich habe zero Anrufe, Nachrichten, irgendwas, WhatsApp-Gruppen, die in den letzten Cycles immer ein guter Indikator dafür waren, wann die Leute irgendwie Interesse dran haben. Sind mucksmäuschenstill. Ich weiß es nicht, ne? Also es gibt wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Meme-Coins haben das Ganze jetzt wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit nochmal sehr krass multipliziert, diese Aufmerksamkeit. Aber für mich sind wir immer noch relativ weit davon entfernt, dass es diese crazy Retail-Mania gibt. Und ich glaube, ein entscheidender oder ein wichtiger Faktor ist auch, diese, was du gerade gesagt hast, beobachten die Leute das gerade und sagen irgendwie, was ist denn da los? Oder sind die Leute alle schon investiert mit zehnfachen Hebel? Und ich glaube, also da sind wir, glaube ich, noch lange nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein Punkt ist, viele haben es jetzt wieder auf dem Schirm. Und manche machen vielleicht jetzt wieder die ersten Versuche. Aber eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, so, ich kenne einige Leute, die 2017 als auch 2021 in den Markt rein sind und dann irgendwie da auch immer den Trends ein bisschen hinterhergelaufen sind und, glaube ich, viele sich auch die Finger verbrannt haben und da wahrscheinlich jetzt immer noch down sind mit ihrem Portfolio, ne? Weil du musst ja mal schauen, klar, Bitcoin ist jetzt bei All-Time-High, die meisten Altcoins sind immer noch 50%, 60%, 70% unter All-Time-High. Das heißt, viele der Leute sind sicherlich immer noch im Minus und vielleicht ja, ist das auch so, dass ich deshalb das Gefühl habe, die Leute sind noch nicht zurück, weil die quasi einfach immer nur ihr altes Portfolio auf dem Schirm haben und erst wieder hyped werden, wenn sie da auch im Plus sind, was noch eine Weile dauern wird wahrscheinlich, wenn sie überhaupt ja wieder ins Plus kommen. Keine Ahnung. Also ich stehe zu meiner Aussage, ich nehme es nicht als so ein Hype wahr. Ich versuche auch wirklich da mit vielen Leuten zu sprechen, weil das für mich schon ziemlich relevant ist. Aber sicherlich, ja, Drake postet irgendwie Michael Saylor, Memecoin Mania, die wir jetzt diese Woche gesehen haben oder die letzten Wochen, führt dazu, dass auf jeden Fall wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Okay, Dann würde ich wollte schon sagen, let's agree to disagree, aber dann haben wir ja noch wenigstens so einen teilweisen Schulterschluss geschafft. Trotzdem sind wir gerade ja so ein bisschen in der Psychologie-Ecke und da passt halt eine Hörerfrage eigentlich ganz gut, die uns die letzten Tage erreicht hat. Und zwar nach dem, ich kann die zu 100% nachvollziehen. Also du kannst da auch statt Hörer kannst du auch Flo einsetzen. Aber du siehst einen Token. Du siehst ihn sehr früh und denkst dir, boah, das ist ja spannend. Und aus irgendeinem Grund verpennst du da zu investieren. Dir fehlt irgendwie, weiß ich nicht, die Überzeugung oder du hast es einfach verschlafen und auf einmal steigt das Ding und du guckst dem einfach nur noch zu beim Steigen und du denkst, ja, okay, jetzt ist das Ding, also witzigerweise geht es mir jetzt auch so, dass ich manche Sachen verpasst habe und sage, eigentlich würde ich da noch ganz gerne was machen, denk mir dann aber so, ja, lässt lieber die Finger davon, weil es ist ja, hat sich ja jetzt schon verdoppelt, verdreifacht oder was weiß ich. Wie gehst du psychologisch damit um?
Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kenne dieses Phänomen, dass man Sachen, die man vielleicht irgendwie früh gesehen hat, erinnerst du dich? Ich habe dir mal erzählt, dass ich hier letzten Sommer so ein Token Sale hätte mitmachen können für 5 Cent und das Ding ist dann irgendwie auf $3-4 hoch und ich habe quasi der Chart beim Hochlaufen zugeschaut und habe es nicht über mich bringen können, zu dem 100-fachen Preis dann irgendwie im Nachhinein zu investieren. Mittlerweile habe ich eine kleine Position dort und bin auch ganz happy damit. Aber genau, ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ist, glaube ich, schwierig. Weil ich das mittlerweile mache, ist, dass ich mich so ein bisschen dazu zwinge, eine kleine Position einfach aufzumachen. Und darüber so ein bisschen versuche, mich da so ein bisschen auszugleichen. Na? Weil ich glaube, dann bist du investiert, dann hast du nicht mehr dieses Problem, dass du einfach da nur zuschaust und es echt so ein bisschen so eine Hilflosigkeit rutscht. Bist dann gleichzeitig aber irgendwie auch Backholder und dann hast du auch positive Emotionen, wenn das Ganze nach oben gehst und nicht nur negative. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen, diese Gefühlswelten auszugleichen. So ein bisschen esoterisch. Aber du weißt, was
das heißt. Fühlen mit Krypto, fühlen Krypto mit Julius.
Ich freue mich schon auf das Bild, was Domi bastelt. Ja, aber ich habe für mich tatsächlich wahrgenommen, dass das hilft. Ja, also das muss auch keine große Position sein, kann wirklich auch eine kleine Position sein, aber ich glaube, damit kann man dann die positiven Gefühle, die man dann hat, dadurch, dass vielleicht das weiterhin steigt und dann bist du auch an einem Punkt, wo du dann, glaube ich, in der Lage bist, dann auch vielleicht eine größere Position aufzubauen oder wenn es dann mal ein bisschen runtergeht, sagen, ah, okay, jetzt kann ich irgendwie Dollar Cost Averaging betreiben, jetzt kann ich irgendwie meinen Durchschnittspreis nochmal runtertreiben, weil ansonsten guckst du den Sachen beim Hochlaufen zu und witzigerweise passiert mir das immer genau bei den Themen, oder ist mir das immer bei den Themen basiert, wo ich eigentlich mit am meisten Conviction drauf habe. Und das ist halt doppelt schade. Ne? Also quasi, du hast auf dem Thema eigentlich super viel Conviction und das kann ja manchmal heißen, dass das dann vielleicht auch wirklich gute Sachen sind. Verpasst irgendwie dein Entry und dann schaust du dem am Hochlaufen zu und sagst aber, ja, also eigentlich habe ich ja hohe Conviction auf das Thema, aber ich schaffe es irgendwie nicht, über mich zu bringen, hier jetzt noch einzusteigen. Und das ist halt doppelt und dreifach schade, wenn es dann die Sachen sind, die auch sehr gut laufen. Also ich kenne da Stories mit, jetzt letztens jemand eine Story erzählt, der hat irgendwie Solana bei $4-5 gesehen und hat es dann bei $30 nicht mehr über sich gebracht, das zu kaufen. Ja, ist halt schade. Und deshalb, glaube ich, hilft es dann, wenn man irgendwie ja so ein bisschen kleine Positionen und sei es irgendwie, keine Ahnung, $20, wie auch immer, es muss ja jeder in seinem Portfolio messen, da irgendwie einsteigt und ich glaube, damit schafft man da so ein bisschen so einen
Das ist
Neustart.
Ehrlicherweise, das ist wirklich mal ein guter Tipp. Also ehrlicherweise, weil ich habe versucht, in mir selbst zu simulieren, wie ich mich damit fühlen würde und das stimmt schon, weil wenn du halt nichts machst und das geht jetzt, also das ist natürlich keine Anlageberatung, ich weiß ja nicht mal, um welchen Token es da geht, so von daher, aber wenn du halt einfach überlegst, du hast was früh entdeckt, hast es verpasst, und dann hast du wirklich einfach nur noch schlechte Laune, wenn es steigt. Wo du halt sagst, okay, wenn du eine kleine Position aufbaust, hedgst du halt wenigstens deine Gefühlswelt ein bisschen. Genau. Klar, wenn es weiter steigt, dann denkst du dir halt, fuck, hätte ich immer noch mehr machen können. Aber wenn es halt runtergeht, denkst du dir auch ein bisschen, ah, fuck, hätte ich mal doch nicht investiert. Aber es tut in beide Richtungen einfach nicht weh. Also es schafft einen Korridor für deine Gefühlswelt in der Hinsicht.
Genau. Kannst Chart-Analyse für Gefühlswelten machen. Ja, also das wäre meine Antwort für das Thema. So handhabe ich das Ganze.
Da auch vielleicht kurze Anekdote aus meiner Vergangenheit. Das ist eine Sache, die mich bis heute stört. Ich habe wirklich Bitcoin früh auf dem Schirm gehabt eigentlich. Also das war ja wirklich so, ich glaube 2013, 14 oder was weiß ich, habe ich angefangen, mich mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen, wo es schon diese gigantischen Renditen gab von irgendwie, ja, auf 1% jetzt schon auf $300 oder sowas gestiegen oder whatever, ich weiß nicht, was die Kurse damals waren. Und ich habe gedacht, ach fuck, wärst du mal irgendwie früh dabei gewesen. Seitdem das Thema immer aus dem Augenwinkel, immer skeptisch verfolgt. Aber ich weiß noch, wie ich eine Doku 2016 oder sowas gesehen habe mit Banking on Bitcoin, wo ich das Thema auch wieder so sehr spannend fand und gedacht habe, eigentlich müsstest du da was machen. Und jedes Mal diesen Einstieg eigentlich verpasst und wirklich mich mit dem Thema nur auseinandergesetzt, seitdem wir diesen Podcast hier gestartet haben, wo ich jetzt denke, vor fucking 10 Jahren habe ich gedacht, es sei zu spät. Und wir sind jetzt 10 Jahre weiter. Es ist einfach nur wild.
Genau, und das war der letzte Punkt, den ich noch dazu machen wollte. Wenn du investiert bist, und das kann auch ein sehr kleiner Betrag sein, führt das, glaube ich, dazu, dass du automatisch dich mit den Themen mehr beschäftigst und automatisch die Themen auch ein bisschen positiver siehst, weil ich glaube, das ist, ich glaube, das ist wirklich irgendwo, kann man sicherlich irgendwo psychologisch begründen oder verörtern, dass, glaube ich, wenn du investiert bist, möchtest du auch dir selber irgendwo schön reden, dass das ein gutes Investment war. Ich glaube, so diese Mental Accounting. vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, warum das Sinn macht, dann vielleicht irgendwie so diese Mini-Position aufzumachen. Und dann beschäftigst du dich vielleicht mit dem Thema, verfolgst das Ganze etwas näher, redest es dir vielleicht irgendwie schön und dann fällt es dir auch einfach, deine Position aufzumachen.
Jetzt hast du ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja auch gerade in Hype-Phasen klug sein kann, erstmal den großen Zeh ins Wasser zu halten, bevor man eine Arschbombe macht. Wie kommt man dann aber aus dem Wasser wieder raus? Und das ist nämlich die zweite Hörerfrage, die wir hatten, und ich paraphrasiere hier ein bisschen. Aber im Grunde genommen, hey, wir haben jetzt irgendwie hier eine Art Bullenmarkt. Viele Kurse laufen heiß oder sind vielleicht schon am Peak und werden vielleicht wieder dippen. Planst du aktuell auch ein bisschen Chips vom Tisch zu nehmen oder künftig Chips vom Tisch zu nehmen? Machst du das partiell oder einmal alles raus und dann warten, bis sich der Markt wieder abgekühlt hat? Wie ist da aktuell deine Exit-Strategy?
Also aktuell nicht, künftig sicherlich. Und für mich ist das eher so, genauso wie ich versuche, in den Markt reinzukommen, indem ich irgendwie Dollar-Cost-Averaging betreibe oder, sag ich mal, mein Entry irgendwie über mehrere Trades hinweg mache, versuche ich das genauso auf dem Weg nach draußen wieder. Das heißt, ich habe sicherlich Price-Targets, aber auch mache das sicherlich auch stark davon abhängig, wie sich der Markt anfühlt. Da sind wir wieder in der Gefühlswelt. ob ich jetzt glaube, wir sind in der absoluten Mania und es ist mir irgendwie zu heiß, dann würde ich sicherlich...
Das Gefühl hast du noch nicht.
Nee, dann würde ich sicherlich, also vielleicht kurzfristig, aber noch nicht auf den Cycle gesehen. Dann würde ich sicherlich anfangen abzuverkaufen. Und dort aber, wie gesagt, auch nicht alles auf einmal, weil ich glaube, du wirst nie das Top irgendwie richtig treffen und diese Märkte können länger laufen, als dir lieb ist. Und so oder so, glaube ich, ist es gut, irgendwie da auch die Gewinne mitzunehmen. Immer Gewinne mitnehmen und realisieren, weil ich glaube, es gibt etliche Beispiele in der Kryptowelt, wie Leute diese ganzen Gewinne auch wieder nach unten durchgehodelt haben und dann auf den nächsten Cycle hoffen und sonst was und musst aber trotzdem Steuern drauf zahlen, was weiß ich was, gibt es ja die schlimmsten Geschichten. Deshalb glaube ich, immer Gewinne realisieren, kann man nichts falsch machen. Klar, man kann es immer sich ärgern, man hätte noch mehr sein können, man hätte es noch mehr optimieren können, aber davon muss man sich, glaube ich, so ein bisschen losmachen und das kann man dann auch eben vielleicht einfacher machen, wenn man irgendwie einen Teil verkauft und dann geht es noch weiter hoch und dann kannst du nochmal eine Tranche verkaufen, ne? Oder du verkaufst die erste Tranche am absoluten Peak und danach geht's runter und sagst, ah cool, aber wenigstens habe ich einen Teil beim absoluten irgendwie oder nahe des absoluten Peaks verkauft. Also ich glaube, man muss sich da selber auch so ein bisschen austricksen, dass man sich es irgendwie schön reden kann. Deshalb genau für mich quasi in Tranchen rausgehen, genauso wie ich auch in Tranchen reingehe und mache das abhängig von gewissen Price-Targets, die jetzt aber ehrlicherweise natürlich auch irgendwo an den Hahn herbeigezogen sind. Also die kannst du dir ja irgendwie auch nur aus irgendwie Erfahrung, wie vergangenen Cycles sich die Kurse bewegt haben, kannst du das irgendwie so ein bisschen herrechnen. Und natürlich, ob ich das Gefühl habe, dass der Markt absolut überhitzt ist, ob ich das Gefühl habe, dass irgendwie jetzt mich jeder darauf anspricht oder ich finde, dass das Ganze wieder zu viel positiven Ausblick hat im Sinne von, also eine Schlagzeile, die wir haben werden, ist, die ETF-Flows werden nie abreißen und Bitcoin geht es auf 1 Million Dollar. wenn du das liest, dann ja, solltest du ja schon wahrscheinlich denken, okay.
Aber diese Price-Targets würden mich halt schon mal, also ich meine, wir haben ja so eine Predictions-Folge gemacht. Übrigens, Klaus, nochmal vielen Dank, dass du alles katalogisiert hast. Julius hat ja heute fleißig hier noch eine Prediction gemacht, kannst du gerne nachtragen. Ansonsten hattest du aber gerade so gesagt, okay, du hast so ein mentales Price-Target eigentlich, wo du sagst, boah, da würdest du sagen, da ist der Markt wirklich heiß gelaufen. Und ich würde diese Frage selbst hassen, wenn sie mir gestellt worden wäre. Aber ich bin in der glücklichen Position, dass ich dich hier mit meinen Fragen nerven kann. Also wenn wir Bitcoin als allgemeines Stimmungsbarometer nehmen, und ich verspreche dir, ich werde dich nicht darauf festnageln, weil ich weiß, wie schwierig das ist und das jetzt einfach auch nur so Gut-Feeling ist. Aber wo würdest du wirklich sagen, boah, da würdest du dich, also eine realistische, klar, du könntest jetzt sagen, wenn Bitcoin bei 100 Mio wäre, dann würde es mir ein bisschen schlecht, aber mach mal eine realistische Price Range, wo du wirklich sagen würdest, boah, also wenn sich da jetzt fundamental nicht so krass viel in der Zeit getan hätte, dann würde ich das aktuell für heavy oder überhitzt wahrnehmen.
Ja, ich glaube, so für den aktuellen Cycle wäre es für mich, und wie gesagt, das ist Bauchgefühl, bitte, ich habe keine Ahnung, also bitte hört da nicht drauf. Das ist Bauchgefühl, ich würde sagen, so irgendwie ab $150,000, $150,000 bis $180,000 wäre schon brutal, also wäre schon krass. Das Problem ist, in dem Moment fühlt es sich dann wahrscheinlich wie wenig an, weil dann rufen alle schon die 200 und die $300,000 aus. aktuell fühlt es sich noch viel an, und das ist immer so das Problem, haben wir ja letztens besprochen. Near bei $3 wollte keiner kaufen, jetzt near bei $8 will plötzlich jeder kaufen. Und genau. ich glaube, diesen Effekt wirst du immer haben. Ja, aber das wäre für mich so mal eine grobes Price-Target, okay, für Bitcoin. Kann sein, dass wir da nicht hinkommen. Kann sein, dass es noch viel weiter läuft. Anyhow, ich glaube, wenn wir da hinkommen, wenn ich mir überlege, wo dann Altcoins stehen und wo dann das Portfolio steht, dann ist auch okay. Dann kann man auch rausgehen. Werd vielleicht auch davor, je nachdem, wie überhitzt es sich anfühlt, vielleicht schon davor was rausnehmen. Aber das wäre jetzt mal so etwas, was ich irgendwie sagen kann, auf jeden Fall.
Das ist, finde ich toll. Das ist eine tolle Aussage. werde ich mir merken. Ich werde auf jeden Fall schlaflos und nicht da, wenn wir kurz vor der 170K-Grenze sind. Mal gucken, ob wir die sehen werden. Aber ich glaube, keine Ahnung. Ja, also, ich finde es als solches eine runde Nummer. Ich glaube, die letzte Sache, die wir jetzt noch so ein bisschen auf unserem Zettel stehen haben, nach unserer bisschen esoterischen Gefühlsfolge hier, die wir aber sehr technisch begonnen haben. Also eigentlich, glaube ich, hätten wir es strukturell andersrum gestalten müssen, weil gerade neue Hörer werden wahrscheinlich aus dem zweiten Teil mehr mitgenommen haben als aus dem ersten. Also wenn ihr diese Folge hier Freunden oder was weiß ich empfehlt, dann bitte sagt denen, dass sie vielleicht mit dem zweiten Teil anfangen sollen und dann den ersten nachhören sollen. Gerade für neue Hörer. Ich glaube, die Leute, die uns schon lange kennen, die wissen oder die hören durch. Deshalb auch nochmal dickes Dankeschön an die Community. Ich habe jetzt schon so meine Abmoderationsstimme drauf, aber ich glaube, so einen Punkt müssen wir noch drüber sprechen. Und zwar, du hast ja gesagt, ich bin Aevo-Fan. Tatsächlich sind meine Zocker-Trades und gehebelten Sachen mache ich mehr auf Hyperliquid. Ich weiß gar nicht, warum. Das hat sich irgendwie so ergeben. Nicht, weil ich jetzt eine Plattform besser finde als die andere. Aber auf Aevo habe ich halt nur eine relativ kleine Position in PIF. Und da kam jetzt aber diese Woche, glaube ich, war es diese Woche, war es letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben die ihren Token gelauncht und da gab es großen Airdrop. Ich bin leider leer ausgegangen. Ich frage mich, was ich falsch mache. Also, wie...
Kann ich dir auch nicht sagen.
Hast du was bekommen?
Ich glaube nicht. Nee, ich muss vielleicht mal nachschauen, aber ich war auf Evo nicht super aktiv. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich glaube, die werden das, also so wie ich das lese, machen die das auch so gestaffelt. Also, es gab jetzt einen initialen Airdrop. Du kannst jetzt aber auch durch dein jetziges Trading auf der Plattform, sammelst du schon wieder irgendwelche Punkte oder was weiß ich was für einen zukünftigen Airdrop. Also ja, nutz einfach die Sachen, die dir irgendwie gut gefallen. Du nutzt jetzt gerade Hyperliquid, scheinbar gefällt dir das Produkt, sonst wirst du es ja nicht nutzen. Die werden auch noch irgendwann Token launchen und hoffentlich qualifizierst du dich dann dafür. Aber es ist immer schwierig, das so wirklich, also ist etwas, was ich nicht betreibe, so dieses wirklich super krasse Farming oder aktive alles darauf optimieren, macht mir einfach weniger Spaß, als jetzt irgendwie mich mit irgendwie nie auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, finde ich das irgendwie eine gute Tech oder nicht.
Ich muss auch sagen, also der Grund, warum ich einfach Hyperliquid nutze und wahrscheinlich auch künftig mehr nutzen werde, ist, weil ich da irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen mehr Geld depositet hatte und die Position jetzt glücklicherweise, und wahrscheinlich werde ich nächste Woche hier ein ganz anderes Lied singen, aber sich halt sehr, sehr gut entwickelt haben, weil es auch kompletter Schwachsinn ist, was ich da mache, ehrlicherweise. Also das wirklich, ich habe dir tausendmal den Leuten gesagt, sie sollen die Finger von lassen, also deshalb will ich eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber es lief jetzt halt gerade sehr gut, und wenn ich da halt mal was auscashen sollte, dann wird die Kohle halt wieder auf Hypermarket liegen, und dann werde ich ja wahrscheinlich damit auch da weitermachen, also so gewisse Login-Effekte hast du dann schon. Von daher bin ich jetzt Aevo nicht böse, dass ich keinen Airdrop bekomme, aber wenn ich bei Hyperliquid keinen bekomme, dann raste ich aus, ey, dann zerlege ich den Laden hier. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aktuell habe ich auch noch gute Laune, und ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen. Julius, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Heute die Folge tatsächlich, wir haben das Feedback bekommen, dass unsere Folgen manchmal ein bisschen lang sind, deshalb schenken wir heute mal ein bisschen kürzere Folge. Für die Leute, die aber trotzdem happy damit sind, sehr, sehr gerne diesen Podcast bewerten auf Apple und Spotify, sehr gerne positiv. Erzählt euren Freunden davon, kommt in die Telegram-Gruppe, kommt in die Gruppe, das klingt immer ein bisschen shady, aber ist eigentlich ein ganz witziger Ort. Ich muss auch sagen, wir haben ja jetzt hier nochmal übers Merch abstimmen lassen, weil es da so das ein oder andere Problem gibt. Ich entschuldige mich auch für die Verzögerung, das ist groß mein Problem. Ich muss sagen, ich hatte dann nochmal über andere Farben abstimmen lassen. Es ist echt krass, was für ein Engagement drin ist und wie spannend oder wie knapp diese Abstimmung ist. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was wir da jetzt machen sollen. Aber gut, aktuell sieht der Gewinner Off-White aus. Für die Leute, die jetzt keinen Wort verstehen, kommt einfach in die Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr uns natürlich sehr gerne auf unseren anderen Social-Kanälen, allescoin-pod, das ist sowohl unser Twitter als auch unser Instagram-Handle, schreiben. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Wie ihr merkt ja, wir machen ja auch ab und zu ein paar Hörerfragen. Wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen geben. Julius, uns beide wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen geben. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, schönes Wochenende.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.